Was macht dich zu einem echten Christen? Stell dir mal vor, du stirbst und stehst vor den Himmelstoren und dann fragt dich ein Engel, Moment mal, warum darfst du überhaupt hier sein? Wie würdest du auf diese Frage beantworten? Oder wie würdest du diese Frage beantworten? Schließlich wird die Antwort ja genau das sein, was dich als Christ ausmacht. Also nochmal die Frage, was macht dich zu einem echten Christen? Viele beantworten diese Frage folgendermaßen, also ich bin als Kind getauft, glaube an Jesus und bin Mitglied in der Kirche. Wenn man einen Großteil der Freikirchen fragt, sagt ein großer Teil, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, war immer bei der Kinderstunde, Jungschar und Jugend dabei. Und dann habe ich mich bekehrt. Und wenn Paulus den Juden 62 nach Christus gefragt hätte, wäre seine Antwort folgende, weil ich ein Nachkomme Abrahams bin, ich habe von Kindheit auf die Geschichten aus der Bibel gehört und dann habe ich auch geglaubt. Viele Menschen gehen, auch wenn unbewusst, davon aus, dass sie das Christsein zu einem großen Teil einfach vererbt bekommen haben. Tatsächlich ist es in christlichen Blasen sogar eine Tragödie, wenn die Kinder der frommen Eltern plötzlich nicht mehr zur Kirche gehen wollen, weil sie davon ausgehen, dass er doch immer dazugehört hat. Und umso wichtiger ist die Frage, was macht dich zu einem echten Christen? In Epheser 2 erklärt Paulus uns mit so drastischen Worten, was einen waschechten Christen ausmacht. Und er fängt da an, wo es uns als Menschen am meisten wehtut. Er fängt mit der Diagnose über den Zustand der Menschen an. Diagnose: Tod. Er macht deutlich, dass jeder Mensch geistlich tot ist, dass kein Mensch Christ ist, wenn er auf die Welt kommt. Er macht deutlich, dass der Glaube nicht vererbt wird. Er macht deutlich, dass sowohl die Nachkommen Abrahams als auch die Nationen unter dem völligen, gerechten Zorn Gottes stehen, weil sie unter der Sünde verknechtet sind und lieber dem Teufel ihre Knie beugen als Gott. Und dann in den Versen 4 bis 7 erklärt er weiter, dass der Mensch eine von Gott gewirkte Wiedergeburt benötigt. Jeder Mensch, ob Jude oder Nicht-Jude, muss von Neuem geboren werden. Und er erklärt uns, dass diese Wiedergeburt ein Akt der souveränen Gnade Gottes ist. Gestern habe ich gelesen, Billy Graham hat ein Buch geschrieben, Wie du wiedergeboren wirst. Wie können wir das denn beeinflussen, wenn wir geistlich tot sind? Es ist ein Akt der souveränen Gnade Gottes. Obwohl Gott niemandem Barmherzigkeit schuldig ist, entschließt er sich dazu, Menschen wegen seiner vielen Liebe zum Leben zu erwecken. Während die Diagnose über den Menschen war, dass er tot ist, ist die von Gott benutzte Behandlung also die Wiedergeburt. Logisch. Aber welches Mittel benutzt Gott, um den Menschen aus diesem Zustand zu erretten? Diese Frage ist so immens wichtig, weil diese Frage uns letztendlich die Antwort darauf gibt, was einen Christen tatsächlich ausmacht. Ist es die Kindestaufe? Ist es die Konfirmation? Ist es die Firmung? Sind es irgendwelche Werke? Muss ich erst 5 Jahre im Chor gesungen haben? Muss ich erst die Kinderstunde, die Jungschar und die Jugend besucht haben? Muss ich auf eine Sternschnuppe warten, damit Gott mir ein Zeichen gibt? Oder muss ich bei einer emotionsgeladenen Evangelisation meine Hand heben? Einfach ein Gebet nachsprechen? Ein Kärtchen ausfüllen? Was genau macht mich zu einem Christen? Das ist die letzte Frage, die Paulus in seiner Abhandlung beantwortet, nachdem er den Zustand des Menschen und das Wirken Gottes beschrieben hat. Wendet er sich nun den Einzelnen zu und erklärt, welches Heilmittel sowohl den Juden als auch den Nichtjuden zum Christen gemacht hat. Und das Heilmittel ist Gnade. Gnade, Gnade, Gnade. Und wir schauen uns heute zwei Punkte aus diesem Text an. Der erste Punkt wird sein, aus Gnade durch Glauben. Und der zweite Punkt wird sein, aus Gnade zu werken. Und so bitte ich euch, Epheser 2, die Verse 8 bis 10 aufzuschlagen. Ich lese den Text einmal vor. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ich möchte einmal kurz beten. Jesus, du allein bist würdig, Lobpreis und Anbetung zu empfangen. Bitte schenk uns erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir dich heute mehr kennenlernen, damit wir dich mit unserem Leben verherrlichen. Amen. Wir springen direkt in den ersten Punkt. Aus Gnade durch Glauben. Schaut mal den Vers 8 an. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Paulus beginnt diesen Vers hier mit einem Denn. Und wir müssen uns jetzt fragen, worauf bezieht Paulus sich, wenn er hier Denn schreibt? Weshalb denn? Und wenn er hier die Gnade meint? Ja, welche Gnade meint er denn? Es ist ja nicht irgendeine Gnade, sondern es ist die Gnade. Und diese Frage führt uns zurück zu Vers 5. Deswegen habt ihr auch den ganzen Text abgedruckt bekommen. Ich lese den Vers einmal vor. Hat auch uns, also wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Diese Worte, durch Gnade seid ihr errettet oder denn durch die Gnade seid ihr errettet, hat Paulus fast schon genauso in Vers 5 gebraucht. Hier in Vers 8 sind jetzt zwei Wörter dazugekommen. Denn und die. Vers 5 erklärt uns also, was Paulus hier in Vers 8 meint. In Vers 5 erklärt Paulus nämlich, dass wir mit Christus lebendig gemacht worden sind, als wir noch tot waren. Und dann kommt da dieser erklärende Einschub, was es überhaupt bedeutet, dass wir mit Christus lebendig gemacht worden sind, nämlich durch Gnade seid ihr errettet. Deshalb wirft Paulus diesen Satz ja in diese Konstruktion rein. Wenn wir also jetzt in diesem Vers, in Vers 8, die Frage stellen, naja, wie äußert sich die Gnade denn, durch die wir errettet sind, dann finden wir die Antwort in Vers 5, nämlich wir sind mit Christus auferweckt worden. Und das macht es aus, dass wir durch Gnade errettet sind, durch die Gnade errettet sind. Diese Gnade lässt also deutlich werden, dass sie nichts mit unserer Herkunft zu tun hat, mit unserer Erziehung oder mit sonst etwas, was wir Gott vorweisen können, denn wir sind aus Gnade errettet, wie? Indem wir wiedergeboren wurden. Während wir tot waren, während wir Kinder des Zorns waren, während wir in den Vergehungen und Sünden wandelten und während wir Knechte des Teufels waren. Gnade kann man sich also nicht erarbeiten oder verdienen. Gnade ist ein Gut, welches völlig in der Hand von dem liegt, der begnadigen kann. Was auch immer uns als Christen also ausmacht, es hat durch und durch etwas mit Gnade zu tun. Und zwar mit der Gnade, die Gott uns einzig und allein zuteil werden lässt. Warum? Schaut mal in Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er hat uns Gnade erwiesen, um seine Gnade zu verherrlichen. Und das Interessante ist Folgendes. Hört mal genau zu. Paulus sagt hier in Vers 8 nicht, ihr werdet errettet sein. Er sagt auch nicht, ihr seid errettet, wenn ihr das und das tut. Paulus macht hier klar, ihr seid errettet, ein für allemal, ein abgeschlossener Zustand, und zwar aus Gnade. Und jetzt möchte ich mal die Frage stellen, mit allem, was ihr gerade eben gehört habt, ja? Wir sind mit Christus auferweckt worden, um seine Gnade zu verherrlichen, und wir sind aus Gnade gerettet. Wen greifen Menschen letztendlich an, wenn sie behaupten, der wiedergeborene Christ kann sein Heil verlieren? So etwas zu behaupten, schmälert letztendlich die Gnade Gottes. Sie ist ein direkter Angriff auf die Gnade Gottes, auf die Gnade, die Gott in dem perfekten Opfertod Jesu verherrlicht hat. Ich meine, wann war Gott dir gnädig? Als du sein Feind warst. Als du tot warst, hat er dich zum Leben erweckt. Warum war Gott dir gnädig? Um seine Gnade zu verherrlichen. Wie wirkt sich diese Gnade aus, indem du wiedergeboren bist? Liebe Geschwister, ihr dürft gewiss sein, wenn Gott euch zum Leben erweckt hat, als ihr tot wart, als ihr seine Feinde wart, wenn Gott dir barmherzig war, weil er dich geliebt hat, wenn er dir gnädig war, während du sein Feind warst, dann liegt das Heil völlig sicher in den Händen Gottes. Ihr seid aus Gnade errettet. Nichts und niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Und jeder, der wirklich wiedergeboren ist, wird diese kostbare Gnade nicht als Entschuldigung zum Sündigen gebrauchen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt könnte jemand aber einwenden und sagen, ja, aber da wir ja einen souveränen Willen haben, können wir ja aufhören zu glauben. Und demnach sind wir wieder verloren. Aber schaut mal weiter ab Vers 8. Mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ihr seid errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, damit niemand sich rühme. Das heißt, selbst den Glauben hat Gott in euch gewirkt, damit niemand sich rühmen kann. Und dieser rettende Glaube ist unerschütterlich, denn er ist von Christus höchstpersönlich, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, in euch gewirkt. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus in Epheser 1, Vers 15 und 16 in seinen Gebeten für die Epheser dankt, nachdem er was? Nachdem er gehört hat von dem Glauben der Epheser. Warum? Bei wem bedankt Paulus sich denn bitte? Muss er sich nicht bei den Ephesern bedanken? Hey, Epheser, danke, dass ihr Gott glaubt. Ihr habt das super gemacht. Bei wem bedankt Paulus sich denn bitte? Er bedankt sich bei Gott, nachdem er gehört hat von dem Glauben der Epheser. Und deswegen sagt Petrus auch in 2. Petrus 1, Vers 1, die wir denselben kostbaren Glauben empfangen haben. Deswegen sagt Paulus auch in Philipper 1, Vers 29, wir haben nicht nur die Gnade empfangen, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Deswegen sagt Lukas auch in Apostelgeschichte 13, Vers 48, es glaubten so viele zum Leben bestimmt sind. Und übrigens, deshalb beten wir ja auch dafür, dass Menschen glauben. Sogar der Arminianer. Sogar der Arminianer betet dafür, dass Menschen an Gott glauben. Warum? Wenn wir doch einen souveränen Willen haben. Und das Interessante ist, in dem ganzen Heilsplan, den Paulus hier in Kapitel 2 entfaltet, angefangen bei der Verlorenheit der Menschen und dann über die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, erwähnt Paulus hier das erste Mal die menschliche Verantwortung, den Glauben. Und als normaler Bibelleser kommt man ziemlich gut selbst darauf, dass Paulus den Glauben meint, wenn er hier sagt, und das nicht aus euch. Und damit liegt ihr goldrichtig. Und der Kontext macht wunderbar deutlich, dass Paulus sich auf den Glauben bezieht. Überlegt mal, ihr müsst jetzt wirklich haarscharf mitdenken. Warum erwähnt Paulus den Glauben erst hier? Warum erst in Vers 8? Ich meine, denkt mal drüber nach. Paulus, seine Absicht ist es, sowohl den Juden als auch den Nichtjuden zu demütigen. um Gottes Gnade groß zu machen und die Einheit zu fördern. Jetzt versetzt euch mal in die Lage der Epheser, okay? Paulus macht in den ersten drei Versen knallhart deutlich, dass alle Menschen unter der Knechtschaft der Sünde gefangen sind. Kinder des Zorns, geistlich tot. Keiner möchte mit Gott leben. Dann hat er in Vers 4 deutlich gemacht, dass Gott einzig und allein wegen seiner Liebe barmherzig ist. Dann hat er in Vers 5 deutlich gemacht, dass unsere Wiedergeburt aus Gnade geschehen ist. Dann hat er in Vers 7 deutlich gemacht, dass die Absicht von dieser Errettung einzig und allein die Verherrlichung dieser Gnade ist. Bis hier hat jeder verstanden, was überhaupt Gottes Gnade ist und dass sie völlig unverdient ist. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Bis hier in Vers 7 hat jeder verstanden, dass Gottes Gnade völlig unverdient ist. Aber was bleibt bitte jetzt noch übrig, um dem Menschen die letzte Autorität zu geben? Was bleibt jetzt noch übrig, um dem Menschen das letzte Rühmen zu geben? In dem Moment, wo Paulus sagt, mittels des Glaubens, könnte sowohl der Jude als auch der Nichtjude noch sagen, also war es meine Entscheidung, also war es mein freier Wille. Und das wusste Paulus. Nachdem jedem klar ist, was die Gnade Gottes gewirkt hat, nachdem jedem klar ist, dass die Wiedergeburt Gottes Wirken ist, was bitte würde Paulus dazu treiben, noch einmal zu betonen, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist ganz einfach die Tatsache, dass Paulus hier den persönlichen Glauben erwähnt hat. Und das treibt ihn dazu, noch einmal zu betonen, es ist Gottes Gabe. Es ist nicht aus euch, damit ihr nichts zu rühmen habt, weder der Jude noch der Nichtjude. Wenn das nicht so wäre, dann hätte der Jude etwas zum Rühmen. Schließlich war er derjenige, der von Kindheit auf die Geschichten von Gott gehört hat. Er war derjenige, der die Bündnisse, die Verheißungen, der alles aus der Schrift kannte. Also wäre er derjenige, der sich selbst den Glauben zuschreiben könnte. Genauso wie jeder Russlandsdeutsche. Aber Paulus macht deutlich, ihr glaubt nicht, weil ihr so schlau seid. Ihr glaubt nicht, weil ihr besser seid als die Nichtjuden. Ihr glaubt nicht, weil Gott euch dazu, ihr glaubt, weil Gott euch dazu befähigt hat. Jetzt muss ich fairerweise sagen, gibt es einige Theologen, unter anderem John Calvin, und ich freue mich, dass er das hier in dem Text nicht so sieht, die behaupten, Paulus bezieht sich hier nicht auf den Glauben, wenn er sagt, und das nicht aus euch. Einige moderne Theologen sagen das und sie sagen, es bezieht sich auf die Errettung durch Gnade. Eigentlich hatte ich mir sehr gewünscht, euch zu erklären, wie das Argument funktioniert. Aber in der Vorbereitung habe ich das versucht, einigen zu erklären und das war grammatikalisch dann doch etwas zu kompliziert. Deshalb verschone ich euch heute. Aber mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass es hier in dem Text ein Problem gibt und dass ich mir das nicht einfach ausdenke, dass Paulus sich hier auf den Glauben bezieht. Ich lade euch hiermit herzlich ein, sprecht mich gerne an, schreibt mich gerne an, dann nehme ich mir alle Zeit der Welt, um euch das zu erklären, falls ihr durch einen dieser Theologen ins Zweifeln gekommen seid. Aber da der Kontext hier eindeutig ist, dass Paulus sich auf den Glauben bezieht, reicht für den Großteil heute folgende Aussage. Das Argument dieser Theologen ist, Zitat Benedikt Peters, Griechischlehrer, nicht stichhaltig. Nicht stichhaltig. Und auch R.C. Sproul fasst so simpel zusammen, wenn man alle Regeln der griechischen Grammatik beachtet, dann kann es sich nur auf den Glauben beziehen. Und das war auch der Tenor in der Kirchengeschichte. Chrysostomus, Jerome, Theodoret, Beza, Erasmus, Bengel und Hodge, um nur einige Namen zu nennen, vertraten diese Sichtweise. Entschuldigung. Die Beweislast ist also klar. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir zu unserem Heil beitragen. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Er hat uns aus Gnade mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns aus Gnade den Glauben ermöglicht, um sich selbst zu verherrlichen. Der Mensch wird zum Leben erweckt und der Glaube ist das unmittelbare Resultat von dieser Wiedergeburt. Die Wiedergeburt und der Glaube gehen Hand in Hand. Es gibt keinen Menschen, der wiedergeboren ist und nicht glaubt, und es gibt keinen Menschen, der glaubt und nicht wiedergeboren ist. Deswegen macht das Buch von Billy Graham keinen Sinn. So leid es mir tut. Der Titel zumindest. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber was ist überhaupt Glaube? Warum hat Gott ausgerechnet den Glauben als Mittel dazu bestimmt, um uns aus Gnade zu retten? Alle reden vom Glauben, aber was ist das überhaupt? Schaut mal in Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, was ist Glaube? Allein aus diesem Vers können wir schon mal sagen, dass Glaube schon mal nichts ist, wessen wir uns rühmen können. Sonst wäre die Absicht von Paulus voll daneben getroffen. Du kannst dich nicht dessen rühmen, dass du gläubig bist. Das ist klar. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Damit niemand sich rühme, ist seine Absicht. Wenn der Glaube von dir abhängig wäre oder von deinen Eltern oder von deiner Vergangenheit oder von dem Ort, wo du lebst, ja, dann hättest du etwas zum Rühmen. Dann hätte jeder, der im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, etwas zu rühmen. Und besonders der Jude, der eben ein direkter Nachkomme Abrahams ist. Aber genau das will Paulus ja unterbinden. Das ist ja das ganze Argument von Epheser 2, die ersten Verse. Und es hat auch nichts mit Werken zu tun, das ist klar. Das ist eigentlich jedem Christen klar, besonders in unserer christlichen Blase. Aber was man in unserer christlichen Blase unbedingt betonen muss, ist Folgendes. Hört mir mal jetzt genau zu. Weshalb genau bist du denn errettet? Du bist mittels des Glaubens errettet. Nicht wegen deinem Glauben. Du bist aus Gnade errettet, mittels des Glaubens. Dein Glaube ist nicht für dich am Kreuz gestorben. Dein Glaube hat dich nicht mit Gott versöhnt. Dein Glaube hat nicht deine Sünden getragen. Du bist aus Gnade errettet und das Mittel, das Werkzeug, welches Gott benutzt, um Menschen zu retten, ist der Glaube. Das muss man auch immer wieder betonen, weil wir doch immer wieder denken, dass es unsere Gerechtigkeit ist. Ich habe mich ja dazu entschieden und deshalb ist Gott mir die Errettung schuldig. Also, was ist der Glaube? Was ist der Glaube wirklich? Warum ausgerechnet der Glaube? Heutzutage wird der Glaube ja oft als Floskel benutzt. So nach dem Motto, ich glaube, ich habe den Hammer in den Schrank gelegt. Und dann sagt der Kollege, ja, glauben kannst du in der Kirche. Glaube wird heute oft als unsicheres Wissen verkauft oder als Spekulation. Aber die Bibel definiert Glauben in Hebräer 11, Vers 1 als feste Zuversicht und als Überzeugung. Glaube ist also gegründet auf Tatsachen. Aber welche Tatsachen sind denn gemeint? Jetzt seid ihr gerade alle fest davon überzeugt, dass der Stuhl, auf dem ihr sitzt, euer Gewicht trägt. Aber heißt das jetzt, dass ihr plötzlich gerecht vor Gott seid? Nur weil ihr davon überzeugt seid? Und wenn eine Person jetzt gerade ins Zweifeln gekommen ist, heißt das dann, dass diese Person weniger gerecht vor Gott ist? Spielt denn die Stärke unseres Glaubens eine Rolle? Spielt denn das Objekt, woran wir glauben, eine Rolle? Wie viel Glaube ist denn überhaupt notwendig? Oder um noch spezifischer zu sein, wenn ein Historiker jetzt davon überzeugt ist, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, er gestorben ist, dass er auferstanden ist, ist er dann plötzlich gerecht vor Gott? Und wenn nicht, wie viel Glauben benötigt er denn, um wirklich gerettet zu sein? Versteht ihr das Problem? Was ist Glaube? Wie viel Glaube? Wie sieht dieser Glaube aus? Und ich habe hier ein Buch mitgebracht, das wollte ich euch sehr herzlich empfehlen. Was ist rettender Glaube? Von A.W. Pink. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch mal mehr damit auseinandersetzen wollt. Ich werde das jetzt grob zusammenfassen. Um diese Frage zu beantworten, was tatsächlich rettender Glaube ist, müssen wir erstmal Folgendes verstehen. Die Bibel präsentiert uns vier Arten von Glauben. Und nur einer ist mit der Wiedergeburt verbunden. Es gibt den intellektuellen oder den historischen Glauben, den lesen wir zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 19, wo die Dämonen auch an Gott glauben und sie zittern. Es ist ein bloßes Anerkennen der Tatsachen, wenn ich sage, jo, ich glaube, das stimmt. Ja, ich denke, der hat recht. Dann gibt es Wunderglaube. Und diesen lesen wir, einige lassen diese Kategorie weg, aber ich glaube, das ist eine wichtige Kategorie, besonders in unserer Zeit. Und diesen Glauben sehen wir zum Beispiel bei Simon, dem Zauberer. Simon, der Zauberer, der so fasziniert ist von den Wundern. Und am Ende stellt sich heraus, er war nie gerettet. Er ist immer noch in den Fesseln der Finsternis gefangen. Und er wird zur Buße aufgerufen. Und selbst da hat er es nicht verstanden und sagt zu den Aposteln, betet ihr für mich zu dem Herrn. So als ob er nicht selbst für seine Sünden gerade stehen muss. Er hat es nicht verstanden. Sein Glaube war einzig und allein auf die Autorität von anderen Wundertätern gesetzt. Also Glaube, der ein falsches Objekt hat und somit nicht rettend ist. Dann gibt es kurzlebigen oder fruchtlosen Glauben. Und den lesen wir im Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Es ist Glaube, der keine Frucht mit sich bringt und meist nach kurzer Zeit abfällt. Und in diese Kategorie fallen die Menschen, die von Kindheit auf beigebracht bekommen haben, dass Jesus allein rettet, dass man an Jesus glauben muss, dass man sich taufen lassen muss, aber die absolut keine Frucht in ihrem Leben aufzeigen. Es sind die, die nicht ihr Kreuz auf sich nehmen, um Jesus nachzufolgen. Es sind die, die nicht dazu bereit sind, ihre Zeit, ihr Geld, ihr Leben für Jesus zu opfern. Das ist fruchtloser, toter Glaube. Es sind die, die zur Zeit Jesu an ihn glaubten, aber ihn eine kurze Zeit später steinigen wollten. Die die Ehre von Menschen mehr gesucht haben als die Ehre von Gott. Und dann gibt es eine vierte Art von Glauben. Und diese vierte Art von Glauben ist die, die Paulus hier in Epheser 2 meint, es ist rettender Glaube. Das ist das Mittel, welches Gott zu unserer Rettung schenkt. Dieser Glaube, und ich werde den Glauben jetzt ein bisschen umschreiben, und eigentlich werden wir spätestens da feststellen, wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann ist das Letzte, wofür ich mich freiwillig entschieden hätte. Dieser Glaube schaut völlig weg von sich und seinen Errungenschaften und setzt seine ganze Hoffnung einzig und allein auf die Karte Jesus Christus. Er schaut weg von sich und seiner Frömmigkeit, er schaut weg von sich und seiner Abstammung, er schaut weg von sich und hin auf die eine Person, die wirklich retten kann. Völlig egal, dass du Kirchensteuern gezahlt hast, dass du als Kind getauft bist, dass du 10 Jahre im Chor gesungen hast, dass du 2 Gemeindehäuser hochgezogen hast. All diese Sachen tragen rein gar nichts zu deiner Gerechtigkeit vor Gott dar. Dieser Glaube vertraut ganz auf das Leben und Sterben und Auferstehen Jesu Christi und vertraut ganz darauf, dass dies das Einzige ist, was uns vor ihm gerecht machen kann. Das macht rettenden Glauben aus. Alistair Begg hat diesen Glauben einmal so, so wunderbar beschrieben. Ich wiederhole das jetzt einmal frei nach. Wenn du und ich vor Gott stehen und er uns fragt, warum wir in den Himmel dürfen und wir in der ersten Person antworten, weil ich mich bekehrt habe, weil ich geglaubt habe, weil ich gehorsam war, weil ich Gemeindehäuser gebaut habe, weil ich Kirchensteuern gezahlt habe oder sonst etwas, wenn diese Antwort in der ersten Person, weil ich anfängt, dann haben wir etwas gewaltig missverstanden. Die einzig richtige Antwort muss in der dritten Person anfangen. Weil er. Der Mann neben Jesus hing am Kreuz, weil er wegen seinen Straftaten zum Tode verurteilt war. Er war dabei zu sterben. Ein Wicht, der sein ganzes Leben ohne Jesus gelebt hat. Ein Mann, der nie zur Kirche gegangen ist. Ein Mann, der sich nie taufen lassen hat. Ein Mann, der nie das EBTC besucht hat, und trotzdem sagt Jesus zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Mann ist im Himmel. Und dann begegnet ihm ein Engel und er fragt ihn, Entschuldigung, aber warum sind Sie hier? Und er sagt, ich weiß auch nicht. Und dann kommt ein weiterer Engel und er fragt ihn, können Sie die Lehre von der Endzeit erklären? Sind Sie Dispensationalist, Postmillennialist, Prämillennialist? Und er sagt, noch nie davon gehört. Und dann fragen sie ihn, mit welcher Berechtigung sind Sie hier? Was wird seine Antwort sein? Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Und das ist rettender Glaube. Das macht rettenden Glauben aus. Christus ist unsere einzige Zuversicht. Wenn man dich fragen sollte, warum bist du hier? Was macht dich zu einem echten Christen? Warum solltest du in den Himmel dürfen? Wegen deiner Kindestaufe? Wegen deinen Werken? Wegen deiner Frömmigkeit? Die Antwort muss mit einem Weil er anfangen, weil Christus alles getan hat, weil er mir Schuft gnädig gewesen ist, weil er mir Barmherzigkeit erwiesen hat, weil er mir den Glauben ermöglicht hat. Es hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie du erzogen worden bist. Es hat nichts mit deiner christlichen Karriere zu tun. Gar nichts. Du hast nichts zum Rühmen. Nichts. Du kannst deinem Heil nichts hinzufügen. Es ist das Objekt deines Glaubens, was dich gerecht macht. Es ist Christi Blut, was dich gerecht macht. Es ist Gott, der Christi Barmherzigkeit auf dich überträgt. Und der Glaube ist der Kanal, wodurch dies geschieht. Wenn es einzig und allein unser Glaube wäre, unsere freiwillige Entscheidung, dann wäre Jesus nicht nötig gewesen. Dann müsste Jesus nicht auf die Erde kommen. Wenn unser Glaube uns gerecht macht. Aber es ist eben Christus, der uns gerecht macht. Und durch den Glauben, als Kanal, als Werkzeug. Und wenn du deine ganze Hoffnung auf diese eine Person gesetzt hast, dann darfst du gewiss sein, du bist errettet. Hier und jetzt hast du das ewige Leben. Und deshalb erinnern wir uns ja auch immer wieder daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Deswegen heute das Abendmahl. Und es kommt auch nicht auf die Stärke deines Glaubens an, um diese Frage noch zu beantworten. Ich meine, Hans-Peter Reuer erklärte das einmal mit einer Illustration. Wenn zwei Personen im Winter aufs Eis gehen, der eine geht völlig selbstsicher da drauf, und der andere mit zitternden Knien und hat Angst, was gleich passieren wird. Und beide werden vom selben Eis getragen. Und daran sehen wir, es ist nicht dein Glaube, der dich trägt. Es ist das Eis, das dich trägt. Und es ist derselbe Christus, der sowohl den mit dem größten Glauben als auch den mit dem kleinsten Glauben gerecht macht. Es ist derselbe Christus, der uns trägt. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum Gott ausgerechnet den Glauben als Mittel zur Errettung bestimmt hat. Der Glaube schaut nämlich ganz weg vom Menschen und ganz hin auf Christus und sein stellvertretendes Opfer. Und diese Art von Glauben, diesen rettenden Glauben, kann allein Gott in uns geben, indem er uns zum Leben erweckt. Wir gehen nicht erst in Vorschuss und schenken Gott unseren Glauben und dafür erweckt er uns zum Leben. Es ist genau andersrum. Er erweckt uns zum Leben, damit wir glauben können. Denn ohne sein souveränes Ziehen und Werben um uns würden wir als Rebellen nie, nie, nie weg von unseren Errungenschaften schauen. Die Errettung ist allein durch Gnade mittels des Glaubens und wir haben nichts zum Rühmen. Nun meinen viele gesetzliche Menschen, die die Gnade Gottes nicht verstehen, naja, dann könnt ihr jetzt ja tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt sündigen, wie viel ihr wollt und am Ende werdet ihr ja eh gerettet. Und genau das ist rettender Glaube nicht. Das ist billige Gnade. Wer so denkt, hat das Erlösungswerk Jesu nicht verstanden. Stattdessen sehen wir, dass diese Gnade immer Frucht im Leben von echten Gläubigen bewirkt. Und das führt uns zu Punkt 2, aus Gnade zu Werken. Schau mal den Vers 10 an. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hier fasst Paulus in den ersten 5 Worten eigentlich nochmal die ganze Errettung zusammen. Ich finde das total super. Er sagt, denn wir sind sein Werk. Wir sind Gottes Werk. Jeder, der gläubig ist, ist ein Meisterwerk Gottes. Und dasselbe Wort, welches hier für Werk benutzt wird, wird in Römer 1, Vers 20 für die Schöpfung benutzt. Für das Gemachte. Gott sprach und die Erde entstand. Gott sprach und das Licht entstand. Gott sprach und die Tiere entstanden. Gott sprach und der Christ entstand. Es ist so einfach. Es ist das Wort Poema im Griechischen und im Englischen leitet sich hier das Wort Poem ab. Poem, also Gedicht. Und genauso ist jeder Gläubige ein einzigartiges Poema, ein einzigartiges Gedicht von Gott, höchstpersönlich zur Errettung geschaffen. Und die Gemeinde ist die Sammlung von allen wunderschönen Gedichten, die Gott geschrieben hat. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, und dieses Kunstwerk fing vor Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt wurdest du in Christus dazu erwählt, eine neue Stellung vor ihm zu haben. Aber wozu sind wir denn erschaffen? Wozu sind wir denn geschaffen? Wahre Gläubige sind ja nicht in einen luftleeren Raum geschaffen worden. Sie wurden nicht zum Leben erweckt, damit sie weiter ihren Begierden nachjagen. Aber sie wurden auch nicht zum Leben erweckt, um dann durch ihre Werke gerettet zu werden. Es ist ja nicht so, dass wir einmal reanimiert wurden und den Rest machen wir aus eigener Kraft. Das ist kein christlicher Glaube. Denn wir sind ja bereits aus Gnade errettet. Wir haben ein neues Herz bekommen. Aber wozu sind wir dann geschaffen worden? Wir wurden zum Leben erweckt, um Gott mit den Werken zu verherrlichen. Das ist der Grund, warum wir noch hier auf der Erde sind. Wir sind nun als lebendig gewordene geschaffen, um in den Werken zu wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Und das entfaltet Paulus ja auch die Kapitel 4 bis 6. Dieser Glaube ist von der Einheit in der Gemeinde begleitet. Er ist von Kampf gegen die Sünde begleitet, Liebe zu den Mitmenschen, Ausharren im Glauben, Wahrheit statt Lüge, Arbeit statt Diebstahl, Gottesdienst statt Götzendienst und. Das sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Und das macht rettenden Glauben aus. Und deshalb ist Glaube ohne Werke ja auch Tod und Selbstbetrug. Und schaut mal weiter im Text. Selbst diese Werke sind von Gott zuvor bereitet, damit wir in ihnen wandeln. Und ich will euch jetzt herausfordern, hier mal drüber nachzudenken. Warum sind selbst die Werke von Gott zuvor bereitet? Die Antwort ist ganz einfach, weil alles zu seiner Ehre dient und ihn verherrlichen soll. Lasst mich das einmal erklären. In einer der ersten Predigten zu Epheser habe ich ja schon den Begriff a priori benutzt. Erinnert ihr euch noch? Gott ist in sich selbst weise. Also er weiß in sich selbst, was ihn am meisten verherrlicht. Und a priori bedeutet, er handelt nicht als Reaktion, sondern weil er in sich selbst allwissend ist, handelt er. Und nun hat er uns zum Leben erweckt, damit wir ihn verherrlichen, damit wir seine Gnade verherrlichen und damit wir in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Aber wie schafft Gott es, dass er die maximale Ehre aus seinen erlösten Menschen bekommt? Wie schafft Gott das? Indem er uns wild umherirren lässt und daneben steht und hofft, dass wir möglichst viel zu seiner Ehre tun? Komm, du schaffst noch ein Werk. Komm, mach das hier auch noch. Ah, hat er wieder nicht gemacht. Ah, wieder ein bisschen Ehre flöten gegangen. Schade. Eigentlich verdiene ich doch die maximale Ehre. Es ist eben nicht so. Indem Gott selbst die Werke zuvor bereitet hat, damit wir in diesen Werken wandeln und ihn verherrlichen, hat Gott sichergestellt, dass er die maximale Ehre am Ende bekommt. Und wir sehen das zum Beispiel am Beispiel von Jona. Jona hatte von Gott einen Auftrag bekommen, aber Jona wollte nicht, dass die Feinde Israels vor Gott bewahrt werden. Und er flieht in die entgegengesetzte Richtung. Gott möchte sich aber durch seine Gnade verherrlichen. Also was macht Gott? Er schickt einen Fisch. Er greift in den freien Willen von Jona ein. Und er bricht Jona, bis Jona zu den Niniviten geht und zur Buße aufruft und allein 120.000 Unmündige gerettet werden, die weder die Linke von der Rechten unterscheiden können. Das sind Werke, die dem Ratschluss Gottes entsprechen. Und Gottes Ratschluss wird auch in deinem Leben zustande kommen, weil Gottes Ehre der Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Jedes Mal, wenn der Geist dich dazu mahnt, zu beten, jedes Mal, wenn der Geist dich dazu mahnt, Buße zu tun, jedes Mal, wenn der Geist dich dazu mahnt, zu spenden, jedes Mal, wenn der Geist dich mahnt, Zeugnis zu sein, das alles sind Werke, die Gott von Gott zuvor bereitet sind, um ihn zu verherrlichen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, als Christen sein Wort zu lesen, weil der Geist ja genau dieses Wort hier gebraucht, um uns zu erinnern, was Gottes Wille ist. Man hört oft diese komische Formulierung, du musst Jesus das Steuer überlassen. So als ob Jesus auf dem Beifahrersitz sitzt und du die eigentliche Autorität über dein Leben hast. Aber wir müssen verstehen, als Gläubige, das ganze Auto gehört Jesus. Er ist der Inhaber. Er bestimmt, wo die Reise hingeht. Wir müssen ihm nicht nur das Steuer übergeben, wir müssen verstehen, dass unser Leben uns selbst nicht mehr gehört. Und deshalb ist das rettender Glaube immer, mit einer selbstlosen Hingabe an Christus verbunden. Mit einer Hingabe, die das eigene Leben für nichts achtet. Die Absicht von Paulus mit diesem ganzen Abschnitt war es, aufzuzeigen, dass weder der Jude noch der Nichtjude ein Anrecht auf die Errettung haben. Und selbst nach der Errettung macht Paulus deutlich, dass weder der Jude noch der Nichtjude sich selbst überlassen sind. Selbst nach der Errettung haben wir nichts, aber auch gar nichts, uns selbst zuzuschreiben. Selbst nach der Errettung ist unsere Bestimmung, dass wir völlig abhängig von ihm zu seiner Ehre leben. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann bist du Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken. Das unterscheidet rettenden Glauben von jedem Selbstbetrug. Der rettende Glaube vertraut nicht nur ganz auf das stellvertretende Opfer Jesu, er gibt ihm auch sein ganzes Leben hin. Der Glaube an Gott durch Jesus Christus ist die Gewissheit, die aus unseren Herzen fließt, aus unserem Verstand hervorgeht und sich in Taten niederschlägt. Ich lese den Satz noch einmal vor. Der Glaube an Gott durch Jesus Christus ist die Gewissheit, die aus unseren Herzen fließt, aus unserem Verstand hervorgeht und sich in Taten niederschlägt. Das ist die Frucht. Und ja, der eine bringt 30-fach. Und der andere bringt 60-fach und der andere 100-fach. Jeder bringt so viel Frucht, wie Gott ihm zugeteilt hat. Aber dennoch ist es die Frucht, die das Gütesiegel deiner Errettung ist. Und eine der allerersten Früchte ist die Glaubenstaufe. Die Glaubenstaufe ist die öffentliche Verkündigung für das, was innerlich geschehen ist. Gott hat mir Sünder Gnade erwiesen. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Und das verkündige ich aller Welt. Und wir müssen verstehen, das war zur Zeit der Epheser quasi wie Selbstmord. Es war in dem Bewusstsein, während ich mich taufen lasse, könnten mich Artemis-Anbeter beobachten, da könnten mich Judaisten beobachten, da könnten mich die Römer beobachten. Da könnten mich alle möglichen Menschen beobachten. Und es war, die Taufe fand in einem Bewusstsein statt, dass ich jederzeit von den Artemis-Anbetern gesteinigt werde, dass ich jederzeit von den Judaisten gefangen genommen werde. Es war in dem Bewusstsein, dass ich unter Kaiser Nero als lebendige Fackel aufgehängt werde. Und es war in dem Bewusstsein, dass ich den Löwen als Fraß vorgeworfen werde. In diesem Bewusstsein haben sich die Menschen getauft. Und deswegen war die Glaubenstaufe auch einer der ersten Gehorsamsschritte der Menschen damals. Und wer würde das freiwillig tun? Wer würde freiwillig sein Leben aufs Spiel setzen, um dem König aller Könige nachzufolgen? Da, wo du vorher deine Sünde geliebt hast und die Last der Sünde nicht gespürt hast, weil du tot warst, zerbrichst du nun unter der Last der Sünde und nimmst den Kampf gegen die Begierden auf. Das macht einen wiedergeborenen Christen aus. Da, wo du vorher lieblos und jähzornig warst, bist du auf einmal liebevoll und barmherzig mit anderen. Da, wo du vorher deine Zeit, dein Geld und all dein Hab und Gut für dich selbst verwendet hast, bist du nun freigebig und selbstlos. Da, wo du vorher deinen Glauben verleugnet hast, bist du nun ein offener Brief für deine Arbeitskollegen und lässt jedes Auslachen über dich ergehen. So etwas kann nur der Geist Gottes im Leben von selbstsüchtigen, Ignoranten, die Sünde liebenden Menschen bewirken. Weil Glaube mehr ist, als nur den Geschichten der Bibel zu glauben oder intellektuell verstanden zu haben, dass Christus allein uns rettet. Glaube bedeutet, ich sterbe mir selbst und vertraue ganz auf Jesu stellvertretendes Opfer. Wenn du im Himmel bist, ich möchte zum Abschluss kommen, wenn du im Himmel bist und die Engel dich fragen, warum bist du hier? Was wird deine Antwort sein? Naja, weil ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und mich dann bekehrt habe? Weil ich als Kind getauft wurde und Mitglied in der Kirche bin? Weil ich alle Sakramente eingehalten habe? Weil ich genug Werke für Christus getan habe? Weil ich kurz vor meinem Tod nochmal schnell alle Sünden bekannt habe? Wenn deine Antwort mit einem "weil ich" anfängt, dann befürchte ich, wirst du deine Augen hier auf der Erde schließen und in der Hölle wieder aufmachen. Im Himmel wird es niemanden geben, der sich selbst etwas zuzuschreiben hat. Im Himmel gilt die Anbetung einem einzigen. Sie gilt dem Gott, der dich aus dem Reich der Finsternis herausgerissen hat. Sie gilt dem Gott, der dich wiedergeboren hat, als du tot warst. Sie gilt dem Gott, der dir den Glauben ermöglicht hat. Sie gilt dem Gott, der deine Werke zuvor bereitet hat. Und genauso wie der Jude sich nicht seiner Abstammung Abrahams rühmen konnte, kannst du dich nicht dessen rühmen, dass du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und Gott belohnt hast, so nach dem Motto: Ich schenke dir meinen Glauben und du errettest mich. Der Glaube ist dir von Gott als Mittel geschenkt, damit du aus Gnade errettet bist. Du kannst dich nicht dessen rühmen, was du in deiner christlichen Karriere erreicht hast, denn selbst diese Werke sind ja von Gott zuvor bereitet. Du hast nichts, wessen du dich rühmen kannst, denn du bist aus Gnade errettet, als du sein Feind warst. Du bist aus Gnade errettet mittels des Glaubens und das nicht aus dir. Du bist aus Gnade errettet und nicht aus deinen frommen Werken. Du bist aus Gnade errettet und zwar um Gott mit deinem Leben zu verherrlichen, und selbst das bekommst du nicht hin, wenn Gottes Gnade dich nicht dazu befähigt. In der Gemeinde gibt es nur Versager. Versager, die Gottes Gnade in ihrem Leben zu spüren bekommen haben. Versager, die nichts vor Gott vorweisen können. Versager, die ihre ganze Hoffnung einzig und allein auf Christus gesetzt haben. Und ich hoffe, ihr seid gerne Versager. Ich hoffe, ihr seid gerne Versager. Denn das macht uns als Christen aus. Wir sind Versager, denen Gottes Gnade widerfahren ist. Versager, die aus der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe versetzt worden sind. Versager, die einzig und allein durch Gottes Gnade zu seiner Ehre leben können. Es gibt nichts, was uns Anlass zum Rühmen gibt. Und deshalb erinnern wir uns an den, der alles für uns getan hat. An den, der den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen hat. An den, der für unsere Sünden bezahlt hat. An den, der vor Gericht für uns eintritt und sagt: Ich habe mein Blut für ihn vergossen. Seine gerechte Strafe lag auf mir, als du mich am Kreuz zerschlagen hast. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und deshalb sind wir aus Gnade errettet mittels des Glaubens und zu Werken geschaffen. Es ist die Gnade, die dich zu einem echten Christen macht. Gottes Gnade, die deinen Glauben ermöglicht, und Gottes Gnade, die deine Werke ermöglicht. Es kommt alles ausnahmslos von ihm. Und es ist von ihm gewirkt, dass wir mit dem Glauben antworten. Ja, wir glauben und wir vollbringen auch Werke für Gott. Gott tut das nicht für uns. Gott glaubt nicht für uns. Gott arbeitet auch nicht für uns. Aber er ermöglicht es uns. Und das ist sein Gnadengeschenk. Es kommt alles ausnahmslos von ihm, damit sich niemand rühmen kann, damit er die maximale Ehre bekommt. Wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 7. Und damit möchte ich abschließen. Denn wer unterscheidet dich? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Liebe Geschwister, wir haben nichts, wessen wir uns rühmen können. Amen.